Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wir blicken auf die Spiele von gestern. Wir sprechen über die Night Sessions in Roland-Garros. Und über die besten Tipps für den heutigen Tag. Das und viel mehr in der neuen Folge von GutTipp. Hey, wir können's ja noch. Gibt's ja nicht. Diego Sebastian Schwarzmann, ihr regnet Rafa Nadal einen Satz ab. Ja, der Spanier gewinnt schlussendlich den Souverän in 4. Auf dem Papier zumindest. Der letzte Satz war besonders bitter für den Argentinier. Brachte er Rafa doch über weite Strecken des Matches wirklich in Bedrängnis, verpasste Rafa ihn dann zum Abschluss einen sogenannten Bagel, ein 6-0 im letzten Satz. Und ja, das war natürlich schon etwas unglücklich, aber der Tank des Argentiniers war zu diesem Zeitpunkt dann leer. Hatte er 3 Sätze doch auf höchstem Niveau mitgespielt und zeitweise Rafa wirklich arg in Bedrängnis gebracht, vielleicht sogar an den Rand einer möglichen Niederlage in seinem Wohnzimmer. Und ja, der erste Satz geht an Rafa, obwohl Diego gut mitgespielt hat. Und im zweiten Satz fightete sich der Argentinier dann gut zurück. Er dominierte auf einmal die Rallyes. Rafa wirkte wirklich verunsichert, spielte den Ball teilweise nur noch rein. Diego Sebastian Schwarzmann dominierte Rafas Aufschlag und er dominierte die Rallyes vor allem, druckvoll, mit der Vorhand. Rafa traute sich dann nicht mehr zu, die Linien zu gehen und ja, El Peque nutzte das aus, gewann den zweiten Satz und hatte auch dann kurz im dritten Satz Chancen. Auf einmal, aus dem Nichts, zog Rafa dann nochmal sein Niveau an, legte nochmal einen Gang zu und überrollte dann schlussendlich Schwarzmann. Ja, und das haben wir ja gestern gesagt, das Spiel lag ganz klar auf dem Schläger von Rafa Nadal. Aber eine ganze Zeit lang wusste es Diego Sebastian Schwarzmann, Rafa nicht zu seinem Spiel zu lassen. Und Rafa fand sein Spiel nicht. Und ja, die Handicap-Wette ist durch. Und ja, auch der komplette Sieg von Diego Sebastian Schwarzmann und der Einzug somit ins Halbfinale wären möglich gewesen. Naja, und ein anderes Match, über das wir noch sprechen wollen, ist das gestern von Novak Djokovic und Matteo Berrettini. Darauf hatten wir gestern keine Wette gesetzt. Aber Gesprächsbedarf gibt es bei diesem Spiel dann trotzdem. Matteo Berrettini verliert in 4 Sätzen dann ebenfalls gegen Novak Djokovic. Und ja, Djokovic gewann die ersten beiden Sätze. Im ersten Satz hatte Berrettini sogar Breakchancen in den ersten beiden Aufschlagspielen von Djokovic. Hätte also diesen Satz eigentlich schon eintüten können. Nutzte da seine Chancen nicht. Danach sah man 1,5 Sätze Paradebeispiele für Djokovic-Tennis auf Sand. Es war mechanisch. Es war präzise. Es war entschlossen. Ja, und Djokovic kassiert dann diese ersten beiden Sätze. Den zweiten Satz dann sehr deutlich. Berrettini war da auch spielerisch nicht unterlegen, nicht wirklich. Er traf manchmal in wichtigen Situationen die falsche Entscheidung. Als Beispiel sei da genannt, dass er einmal den Platz komplett offen hatte, zum Netz geht und es dann nicht schafft, den Rückhandvolley locker reinzuspielen. Und ja, manchmal wählte er den Stopp zu oft. Ja, der Dropshot, das war ein wichtiges Mittel für beide Spieler. Berrettini erkannte die auf Djokovic Seite eigentlich ganz gut. Und Berrettini spielte seine meistens auch gut. Manchmal etwas zu früh und manchmal etwas zu überhastet. Er wollte die Punkte dann unbedingt gegen Djokovic kurz halten. Und ja, was man gesehen hat, war, dass auf jeden Fall noch mehr drin gewesen war für Matteo Berrettini. Matteo Berrettini reißt dann den dritten Satz an sich im Tiebreak. Und das war ein wirklich absurder Ballwechsel. Berrettini nimmt Djokovic einen Aufschlagspunkt ab und führt eigentlich 4-3. Macht dann 2 leichte Fehler und liegt 5-4 hinten. Djokovic kann also zum Match eigentlich servieren. Kann das Spiel eigentlich ausservieren und sollte dann nicht mehr in Bedrängnis geraten. Macht dann 2 leichte Fehler auf der Vorhand im Netz und Berrettini serviert dann seinerseits den Satz aus. Dann stand es 2-1 nach Sätzen. Die Meute tobte. Es war eine tolle Atmosphäre. Ich fühlte mich kurz von meinen Zweifeln gegenüber der Night Session eigentlich befreit. Ich hatte gedacht, ja, genau das möchte man sehen. Das ist das, was Roland Garros und was die Grand Slams dann ausmacht. Und da profitiert vielleicht ein Turnier dann auch von einer Night Session. Aber die Maßnahmen in Paris sehen vor, dass die Zuschauer dann um oder gegen 22:45 Uhr den Platz verlassen müssen. Quasi nach diesem dritten Satz, der die Menschen so gefesselt hatte. Die Spieler waren wirklich on fire. Berrettini pumpte sich auf. Djokovic schien dann teilweise sogar noch etwas verunsichert. Und ja, Berrettini zeigte eigentlich in diesem dritten Satz sein ganzes Potenzial. Wenn die Vorhand des Italieners läuft, ja, dann konnte Djokovic oft nur hinterhersehen. Da gab es dann Schläge, da war Djokovic eigentlich in der richtigen Ecke, aber er kam einfach nicht mehr hinterher. So beschleunigte der Italiener dann seine Vorhand. Und ja, für mich eigentlich ein Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, mit Zuschauern holt sich Berrettini das oder zwingt Djokovic auf jeden Fall in einen fünften Satz. Dann gab es eine längere Unterbrechungspause, denn es war natürlich schwierig, die aufgeheizten Fans dann auch sicher aus dem Stadion zu bekommen. Und viele wollten auch zuerst nicht gehen, sodass man sich dann entschloss, dass die Spieler auch den Platz verlassen mussten, damit es weitergeht. Eigentlich wollte man das auf einem Seitenwechsel machen und quasi das Spiel nicht extra unterbrechen. Das hatte man sich dann etwas wohl zu leicht vorgestellt. Ja, und schlussendlich gewinnt dann Djokovic in einem umkämpften vierten Satz das Match, gewinnt dann 3:1 gegen Berrettini und zieht das Halbfinale dann gegen eben erwähnten Rafa Nadal ein. Und ach, ich bin wirklich unglücklich mit der Night Session. Wirklich. Ich kann verstehen, dass man so viel in Anführungszeichen Normalität möchte wie eh und je. Und ich kann auch verstehen, dass man Tickets verkaufen möchte. Was ich nicht verstehen kann, ist, die Night Session dann, sei es aufgrund von TV-Rechten oder irgendwelchen anderen Marketinggründen, dann auf 20 Uhr zu verlegen, obwohl man ja eigentlich absehen kann, wenn das kein klarer Schinken wird, wenn das ein klares 3-0 für Djokovic beispielsweise wird, ja, dann kommt man bis 23 Uhr aus. Aber sonst ist es einfach sehr optimistisch, dass man in dieser Zeit dann ein Fünfsatzmatch bei einem Grand Slam auf dieser Ebene, ja, von der Bühne bringen will und da durchziehen möchte. Und das sehe ich nicht. Eigentlich war schon von vornherein klar, dass die Spieler dann irgendwann in die Katakomben müssen, damit die Zuschauer dann den Platz verlassen können. Und ja, genau. Also von Grand Slam-Seite wird man auch sagen, man möchte Tickets verkaufen, die Spieler wussten Bescheid, keiner wurde überrumpelt, da mussten sich die Spieler einfach drauf einstellen. Von meiner Seite sage ich, mir wäre es dann wohl lieber, entweder die Terminierung nach vorne zu verlegen, möchte man das nicht, weil man dann vielleicht monetäre Sanktionen fürchtet, aufgrund von nicht eingehaltenen TV-Streaming-Verträgen, wie auch immer. Ja, dann würde ich den Platz einfach völlig leer lassen. Denn es wird teilweise diskutiert, wenn es anfängt zu regnen, das hatten wir bei diesem Turnier, dass ein Match, was mit offenem Dach gestartet hat, mit offenem Dach im besten Fall weitergeht. Weil es zu sehr Einfluss auf das Spiel hat. Ja, und ich weiß, ein geschlossenes Dach verändert auch die Geschwindigkeiten und das Flugverhalten des Balles und verändert somit auch das Spiel. Aber 5.000 Fans im Stadion zu haben, die einen aufpeitschen und dann innerhalb der nächsten Viertelstunde auf einmal Totenstille in einem so großen Stadion zu haben. Es tut mir leid, das verändert ebenso das Match und wahrscheinlich auch in mindestens genauso großem Maße. Und deswegen finde ich, sollte man von Grand Slam-Seite aus dann in den sauren Apfel beißen. Und entweder, die Entscheidung steht einem natürlich frei, die Night Session nach vorne zu verlegen und dann die Bilder mitzunehmen, der großartigen Atmosphäre. Oder aber man sagt, unsere TV-Rechte sind uns lieber und wir starten um 21 Uhr, aber dann ohne Zuschauer. Irgendein Tod muss man da sterben. Was Roland Garros jetzt macht, ist einfach nur den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Man schiebt die Veranstaltung so ein bisschen ab. Natürlich, man kann nichts für die Anti-Corona-Maßnahmen in Paris. Aber so sagt man einfach, wir ziehen unseren Stiefel durch. Wir lassen rein, was erlaubt ist, egal was das für einen Effekt hat. Und ja, die Entscheidung trifft ja quasi die Regierung, nicht wir. Und ja, da gehe ich nicht mit. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde es für niemanden in Ordnung. Volle Preise für ein Night-Session-Match zu zahlen, die wohl genauso hoch sein sollen wie die Tagessession, wo ich drei Matches sehe und dann muss ich nach drei spannenden Sätzen raus, ist genauso zweifelhaft wie für die Spieler, die völlige Achterbahnfahrt der Gefühle erleben. Ja, teilt mir doch gerne mit in der Kommentarfunktion, in den Bewertungen, in den direkten Messages über Social Media, wie ihr dazu steht. Und das würde mich wirklich interessieren. Blicken wir doch jetzt auf den heutigen Tag und auf unsere Matches des heutigen Tages. Und zwar spielt heute Barbora Krejcikova gegen Maria Sakkari. Und Maria Sakkari vollbrachte gestern eine kleine Sensation. Sie beförderte Iga Świątek, die aktuelle Titelträgerin in Roland Garros bei der Damenauswahl, in der Damenkonkurrenz, in der Frauenkonkurrenz, Entschuldigung, Damen, glaube ich, sagt man nicht mehr, ins Aus. Und Maria Sakkari zieht in ihr erstes Grand Slam Halbfinale ein. Und somit hat Griechenland einfach zwei Halbfinalisten. Auf der Männerseite Stefanos Tsitsipas und auf der Frauenseite Maria Sakkari. Ja, und ich sage euch jetzt, dass Maria Sakkari auch ins Finale einzieht. Barbora Krejcikova zeigt wirklich famoses Tennis, hat ja hier die Chance, sowohl im Single als auch im Double den Titel zu gewinnen. Doch ist in beiden Wettbewerben noch vertreten, im Doppel ja mit ihrer langjährigen, hochtalentierten Doppelpartnerin Shinyakova. Und ja, das ist eigentlich ganz witzig, wenn man sich doch vor Augen führt, dass man immer sagte, die beiden sind super im Doppel und Shinyakova wird die größere Einzelkarriere haben. Und Stand jetzt muss man ganz ehrlich sagen, Shinyakova hat kein schlechtes Turnier hier gespielt, aber Shinyakova kriegt seit Jahren die Konstanz nicht an den Schläger, kann ihr Spiel nicht wirklich weiterentwickeln. Und Krejcikova, die vor ein paar Jahren noch gar nicht auf der WTA-Bühne eigentlich in der Einzelauswahl Spiele bestritten hat, spielt famoses Tennis, wirklich sehr druckvoll, sehr gelassen, sehr wohl überlegt, sehr intelligentes Tennis. Und ja, Sakkari ist einfach eine Emotionsbombe. Sie kann sich immer wieder pushen, hat eine richtig starke Mentalität meines Erachtens und ist einfach eine Kämpferin. Und gestern im Match gegen Świątek hat sie direkt gemerkt, dass von der Polin die Vorhand nicht so lief wie gewohnt, dass sie nicht so viel Druck mit der Vorhand und dem enormen Spin erzeugen konnte. Und die Vorhand von Iga Świątek griff sie dann an und dominierte dann auf ihre Weise mit ihrer Vorhand die Ballwechsel. Drängte Świątek immer wieder raus. Świątek konnte sich mit ihrem Spin nicht den gewohnten Platz verschaffen. Und ja, am Ende gewinnt Sakkari souverän in zwei Sätzen. Und ich sag euch, dass wenn beide Spielerinnen auch ein tolles Turnier spielen, sich Sakkari jetzt hier durchsetzen wird. Für mich, wenn sie auf ihrem Level spielt, dann drängt sie Krejcikova mit ihrer Kraft aus dem Platz. Und sie muss etwas aufpassen, dass sie nicht overpaced, gerade jetzt auch mit Zuschauern, die wahrscheinlich auch vermehrt auf Sakkaris Seite stehen werden. Aber alles in allem denke ich, dass Sakkari hier in die nächste Runde und ins Halbfinale einzieht. Oh, nein, ins Finale. Was sage ich denn? Ins Finale. Sie haben ja schon zwei Halbfinalisten. Es sind doch schon die Halbfinals. Entschuldigt. Genau, dass Sakkari ins Finale einzieht. Und für mich auch jetzt die Favoritin auf den Titel bei den Damen. Ja, und dann schauen wir auf unser nächstes Match. Und unser nächstes Match geht dann auf den Freitag sogar. Und zwar ist das natürlich das Match von Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas. Und ja, für mich, das hatte ich gestern schon mal ganz kurz in der Folge anklingen lassen, ist Stefanos Tsitsipas hier für mich der erste Finalist, der feststeht. Und für mich, nach meinem Gefühl, hat der Grieche wirklich eine gute Chance, sich den Titel unter den Nagel zu reißen. Und ich denke, er wird Zverev nominieren. Zverev tat sich eh die vergangenen Jahre in den vergangenen Aufeinandertreffen immer mit Tsitsipas schwer. Und ja, Tsitsipas für mich kein Zweifel, dass er Alexander Zverev schlagen wird. Zverev müsste sein Niveau wirklich nochmal um ein bis zwei Stufen anziehen und das sehe ich nicht. Die Konstanz sehe ich nicht, die Sicherheit sehe ich nicht. Zverev hat Spieler dominiert, entweder Spieler, die nicht auf seinem Niveau waren oder die nicht in der Form waren, um auf seinem Niveau mitzuspielen, wie zum Beispiel ein Kei Nishikori oder ein Davidovich von China. Und ja, Tsitsipas entwickelte sein Spiel jetzt und entwickelte die ganze Sandplatzsaison stetig weiter. Und spielt auf einem enormen Level. Und ich denke, er wird hier ungefährdet weiter in die nächste Runde einziehen. Und das wäre dann das Finale. Und würde dann da warten auf Djokovic oder Nadal. Und ich denke, er hat bei beiden Spielern eine gute Chance, sie diesmal auch zu schlagen. Naja, die beiden Quoten für die beiden griechischen Spieler sind griechische Wochen hier im Podcast. Dann geben uns diese zwei Spieler eine Quote von 2,65, wenn wir die kombinieren. Und das tun wir und setzen einen Punkt. Und freuen uns auf griechische Wochen jetzt an den nächsten 2 Tagen. Und in diesem Sinne, gut Tipp.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.